Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Kapitalcafé Folge 67. Heute mal wieder mit Mareike, die es geschafft hat, tatsächlich sehr, sehr früh in Rente zu gehen durch fleißig sparen und ja, intelligent anlegen. Da hatten wir ja letzte Woche schon einen Kandidaten, der das geschafft hat. Und Mareike kommt jetzt öfter, weil sie tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt inzwischen ist und sehr viel Erfahrung hat. Und heute wollten wir mal über Immobilien reden. Hallo Mareike und hallo Flo.
Ja, hi.
Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Mareike. Es ist ja heute sozusagen unser erstes Mal. Beim letzten Mal war ja immer Ben mit dabei bei den Folgen. Ich finde es total spannend, dass wir heute über Immobilien sprechen. Da stellt sich natürlich die Frage, wann bist du denn dazu gekommen und wann hast du denn dich mit dem Thema Immobilien etwas intensiver auseinandergesetzt?
Ja, ich finde Immobilien total spannendes Thema. Also bei mir war es so, ich habe ja schon, als ich die letzten Male bei euch zu Gast war, so ein bisschen über meinen Weg zur finanziellen Freiheit gesprochen. Ich bin viele Jahre wirklich ausschließlich am Kapitalmarkt unterwegs gewesen, habe wirklich sehr fleißig mein Gehalt zur Seite gespart, habe mir ETFs gekauft und ein paar andere Dinge. Und irgendwann kam so der Punkt, also Immobilien waren für mich lange gar kein Thema. Also ich würde sagen, so 7 Jahre, die ersten 7 Jahre ab, dem ich überhaupt angefangen habe, mich mit Finanzen zu beschäftigen, habe ich noch keine Immobilien gekauft. Weil es einfach ein Thema ist, was mir sehr viel komplexer und schwieriger vorkam. Aber ich kam an den Punkt, und ich weiß, dass es ganz vielen Leuten passiert, die schon gut unterwegs sind im Sparen und Investieren. Man stößt an so eine gläserne Decke. Ja, du bist, egal ob du Aktien kaufst, ob du ETFs kaufst, ob du aktiv gemanagte Fonds oder was auch immer kaufst, du arbeitest immer nur mit dem Geld, was du selber schon erwirtschaftet hast. Und das ist ein Stück weit limitiert, wenn man jetzt nicht irgendwie der super erfolgreiche Unternehmer ist. Ich habe ja auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Und dann haben Immobilien einen enormen Charme, weil du kannst schlecht zur Bank gehen und sagen, gib mir mal 250.000 Euro, damit ich ein MSCI World kaufen kann. Und du kannst zur Bank gehen und sagen, gib mir mal 250.000, damit ich eine nette kleine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen kann. Und dann sagen die herzlich gerne und geben dir das Geld. Ja, das war so für mich der Charme. Und bei mir war es im Jahr 2022, dass ich meine ersten Wohnungen gekauft habe. Und ab dann ging's ab, ja.
Da müssen wir jetzt auch wieder den Finanztipp abgeben. Es ist auch wirklich keine schlechte Idee, keinen Kredit aufzunehmen, um Aktien davon zu kaufen. Das ist auch eine weise Entscheidung. Ich habe das tatsächlich, damals, als ich noch in der Berufsschule war, da war diese Dotcom-Bubble ist halt geplatzt und einer aus meiner Klasse hatte irgendwie zum rechten Zeitpunkt von seinem Erbe Yahoo gekauft und war irgendwie übelst reich und saß da immer und war der reichste mit Abstand von allen. Und der hat dann angefangen, Kredite aufzunehmen. Ja, und dann ist halt die Dotcom-Blase geplatzt. Und wenn man Aktien kauft mit seinem eigenen Geld und auch wirklich an das Unternehmen glaubt oder an die Unternehmen oder den ETF, dann kann man das natürlich aussitzen, ne? Dann sagt man, das kommt wieder zurück. Ich glaube daran. Ich habe ja ursprünglich auch mal daran geglaubt, dass das läuft. Aber wenn du einen Kredit an der Backe hast, dann wird das Aussitzen schwieriger. Von daher eine gute Sache.
Ja, gerade dieses Thema Hebeln beim Vermögensaufbau, es ist riskant. Und ich würde auch davon abraten, mit einem Kredit Aktien kaufen zu gehen. Es gibt einen Grund, warum die Banken das in Deutschland quasi nicht machen. In den USA ist die Kultur da ein bisschen eine andere. Bei der Immobilie hast du halt die Immobilie als Gegenwert. Und das ist, was die Bank sieht. Und das ist am Ende auch, was natürlich dich als Privatanleger schützt. Weil mit diesen 250.000 Euro gehst du eben auch eine Immobilie für 250.000 Euro kaufen. Und klar, die schwanken auch ein bisschen im Marktwert. Da kann man das nicht sagen, dass man eine Garantie hat, dass das immer kontinuierlich aufwärts geht. Aber es ist sehr viel robuster als der Aktienmarkt.
Ja, das ist, also ich habe das ja auch, ich habe selber auch eine Immobilie gekauft. Ganz so ist es halt nicht, ne? 250, weil du hast ja auch ein paar sunken costs sozusagen. Du hast ja dann in meinem Fall war es eine teure Maklerin, die mir zweimal die Wohnung gezeigt hat. Dann ist natürlich die Grunderwerbssteuer, aber da gehen wir, glaube ich, nochmal einzeln drauf ein. Das kommt ja alles nochmal erstmal oben drauf und das ist dann halt sozusagen das Risiko, was du jetzt erstmal hast, ne? Es sei denn, du kaufst halt super günstig.
Genau. Also Kaufnebenkosten, das ist tatsächlich der Teil, wo du keine Sicherheit dahinter liegen hast. Deswegen finanziell finanzieren die Banken den auch nicht so gern. Also so Pi mal Daumen kann man sagen, so 10% vom Kaufpreis deiner Immobilie musst du nochmal draufschlagen für Kaufnebenkosten. Also es ist im Prinzip Makler, Notar, Grundbuchamt. Und die Bank finanziert das nicht so gerne. Das heißt, in den meisten Fällen bringst du dieses Geld wirklich aus eigener Tasche. Und das, wo der Kredit da ist, da hast du dann halt wirklich auch die Sicherheit dahinter.
Ja, ja. Bei mir waren es damals Makler 7%. Dann sind wir natürlich mit Grunderwerbsteuer. Ja, das war in Berlin. Es geht jetzt gar nicht mehr, aber da war das irgendwie gang und gäbe teilweise, ne? Ja.
Als ich mich mit dem Thema Immobilien auseinandergesetzt habe, war das Erste, was ich immer gehört habe von Maklern, Lage, Lage, Lage. Das ist ja so das entscheidende Kriterium. Aber man stellt sich ja auch die Frage, was möchte ich denn mit der Immobilie? Also ist es wirklich nur eine Investition oder ist es tatsächlich dann auch eine Immobilie, in der ich mir vielleicht vorstellen kann, im Alter dann auch zu leben? Was war bei dir so das Entscheidende, als du dich für dein erstes Objekt entschieden hast?
Also Lage ist extrem wichtig, weil die kannst du einfach ums Verrecken nicht mehr ändern. Ist einfach so. Dazu gucken, dass die Immobilie irgendwo steht, wo du auch zuverlässig Mieter findest in Zukunft. Also Immobilien muss man langfristig denken, auch in 10 oder 20 oder 30 Jahren sollten an dem Standort noch Mieter sein, die mieten wollen. Also ich würde da immer auf die Bevölkerungsentwicklung gucken, an dem Standort, wo man überlegt zu kaufen. Und wenn die Bevölkerung sich da positiv entwickelt oder zumindest stabil ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Total vorsichtig wäre ich, wenn du einen Standort hast, wo die Bevölkerung so einen Abwärtstrend zeigt. Ja, und dann hast du vielleicht noch eine Mieterin, die ist 82 Jahre alt. Schwierig, ja. Da weißt du gar nicht, ob und zu welcher Miete du es in Zukunft dann noch an den Mann bringst. Da Lage und Zukunftssicherheit, das ist so das eine Thema, aber dem gegenüber steht immer die Rendite. Ja. Also ich kaufe Immobilien ja nicht einfach zum Spaß, damit ich Immobilien habe, sondern ich kaufe die, damit die mir wirklich Geld erwirtschaften und zwar auch schon hier und heute so einen positiven Cashflow abwerfen. Ja. Also ich stelle meine Immobilien so ein, dass die monatliche Miete, die da reinkommt, hoch genug ist, um die komplette Bankrate zu bedienen, das Hausgeld zu bedienen und Rücklagen zu bilden und ein Überschuss überbleibt, von dem ich tatsächlich leben kann. Und das ist im Prinzip der Hauptfaktor, nachdem ich dann die Objekte kaufe. Und das, was du eben angesprochen hast, Flo, ich finde es total spannend, weil das höre ich ganz oft von Leuten, die sagen, ja, ich könnte ja was kaufen, wo ich selber irgendwann mal drin wohnen will. Mach's nicht. Also ich rate immer davon ab, warum. Du versuchst zwei Sachen unter einen Hut zu bringen, die komplett gegenläufig sind. Ja? Also das eine ist ein Objekt zu finden, was sich ganz toll rechnet. Und das andere ist ein Objekt, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, hey, genau die Ecke und mir gefallen die Fenster und der Balkon und die Südausrichtung. Und es wird verdammt schwierig, wenn du versuchst, das alles unter einen Hut zu bringen. Dann wird sich das Objekt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Vermietung nicht mehr rechnen, weil du schon beim Kaufprozess Konkurrenz hast von anderen Leuten, die da einziehen wollen. Und wenn jemand kauft, um selber einzuziehen, die Leute rechnen nicht. Also die Leute gucken, was kann mir die Bank geben, was kann ich mir leisten, aber die rechnen nicht, was ist denn die Rentabilität in einer Vermietung, weil sie vermieten es ja normalerweise gar nicht. Ich würde lieber Wohnungen kaufen, wo ich selber überhaupt nicht wohnen will, aber wo ich weiß, andere wollen da wohnen und zwar so, dass es für mich rentabel ist. Und dann kaufe ich die und dann erwirtschaftet mir das über die Jahre einfach eine angenehme Rendite und dann kann ich mir später irgendwann mit dem Geld immer noch meinen Alterswohnsitz kaufen gehen.
Das finde ich einen spannenden Aspekt, absolut richtiger Punkt, weil da versucht man wirklich immer so zwei Sachen unter einen Hut zu bekommen und das klappt eigentlich nie. Also, dass man da das Perfekte findet und du hast dir dann ganz bewusst sozusagen, es muss für dich dann sozusagen Cashflow geben oder eine positive Rendite schon auch von Anfang an. Wie war das, als du dann zum ersten Mal zur Bank gegangen bist? Hast du da so ohne weiteres den Kredit bekommen oder warst du da noch aufgeregt am Anfang? Ich glaube, du hast jetzt nicht nur eine Immobilie schon, dann bist du ja auch an der nächsten schon dran.
Ja, aufgeregt war ich natürlich. Also für mich war das Thema Schulden aufnehmen ein ganz, ganz großes Thema. Auch so eine ganz große Mindset-Blockade, weil ich, wie gesagt, davor fleißig mein Depot aus eigener Kraft aufgebaut habe. Und dann zu sagen, hey, ich mache jetzt Schulden, war für mich mental ein bisschen schwierig. Aber irgendwann bin ich da reingewachsen in das Thema, habe auch verstanden, es gibt wirklich gute Schulden und schlechte Schulden. Und es ist ein Unterschied, ob ich mir ein Darlehen hole, um eine Wohnung zu kaufen, die ich vermiete, oder ob ich mir ein Darlehen hole, um ein neues Auto zu fahren. Und als ich das erste Mal zur Bank bin, um nach der Finanzierung zu fragen, ich habe irgendwie, die Dinge haben sich so gegenseitig überholt. Ich hatte schon eigentlich zwei Wohnungen zugesagt und gehofft, dass ich vielleicht eine davon kriege. Und dann brauchte ich ganz schnell eine Finanzierung. Und dann habe ich auch noch zeitgleich, also mit einem Tag Abstand, für beide Wohnungen den Zuschlag gekriegt. Das heißt, meine erste Wohnung war eigentlich zeitgleich zwei Wohnungen. Und dann saß ich bei der Bank und ich wusste, das muss jetzt klappen. Aber es war auch gar kein Thema. Also ich sag mal so, wenn man einen Angestelltenjob hat, sich noch nichts hat zu Schulden kommen lassen, eine saubere Schufa, dann wird man auch finanziert. Ich war damals ja fest angestellt als Ingenieur in der Automobilindustrie. Ich habe gut verdient und da war meine Bonität erst rein. Also das ging dann wirklich sehr geschmeidig durch.
Ja, das ist aber auch meine Erfahrung so. Also bei mir war es damals so, dass ich halt einfach die ganzen Gelder, die sich irgendwie angesammelt hatte, weil ich damals mich noch nicht mit Aktien auseinandergesetzt hatte. Ich hatte dann irgendwelche Fonds bei der Sparda Bank und so. Und das habe ich dann alles aufgelöst. Und als die dann gesehen haben, was ich da an Eigenkapital mit reinbringe, da war ich halt auf jeden Fall weit über den 10%. Da war das halt überhaupt gar kein Problem. Und selbst wenn man wenn man da an die 10% rankommt, wenn man halt irgendwie, wie du ja schon gesagt hast, wenn die Immobilie ja einen Gegenwert hat, dann ist auch das Risiko für die Bank überschaubar. Was ich bin ja eher auf der Seite, ja, ich verstehe, das mach's bloß nicht, weil es ist halt, dann achtet man nicht so auf die Rendite. Ich bin in einer anderen Situation, weil ich in Berlin lebe, wo egal wann man zu welchem Zeitpunkt kauft, es wird immer irgendwie steigen. So, das ist ja der typische Berliner Satz, hätte ich doch damals, und man erinnert sich so an Tage, wo man irgendwie durch Neukölln gelaufen ist, also bei mir konkret, und so in so eine Wohnung im Erdgeschoss reingeguckt hat, die 50.000 Euro gekostet hat oder so. Und das ist dann natürlich eine andere Sache. Bei mir war das halt so, weil ich was mich immer so ein bisschen, ja, irgendwie daran so mich hat unwohl fühlen lassen. Aber ich glaube, das ist halt so eine Story, die einfach gar nicht oft passiert, aber halt total shocking ist, wenn du da so einen Mietnomaden oder irgendjemand drin hast, der deine Wohnung abrandaliert. Das ist halt immer so das, ja, was ich gedacht habe, oh Gott, was machst du denn da, wenn da irgendwie Leute sind, die sich nicht benehmen oder die einfach die Miete nicht zahlen und so. Und das ist natürlich krass, wenn man dann nur eine Wohnung hat, wenn man das nicht durch mehrere Objekte sozusagen abwickeln kann.
Ja, das ist ein Thema, das höre ich ganz oft. Also immer, wenn ich mit Leuten spreche in meinem Umfeld oder Leuten, mit denen ich arbeite, die ich jetzt auf ihrem Weg zu mehr finanzieller Freiheit begleite. Eins der ersten Themen, die ich immer höre, ist das Thema Mietnomaden, weil jeder kennt einen, der einen kennt, und der hat da so einen ganz schlimmen Mietnomaden. Und also das geht ab, es geht immer über so ein paar Ecken, und da gibt's dann so eine Horrorstory. Und ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Das gibt es, das ist ein realer Fall, der eintreten kann. Rein statistisch ist das sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Und wenn es passiert, dann ist das nichts, was sich nicht auch mit Zeit und Geld wieder lösen lässt. Ja. Klar, man hat dann eine Zeit lang einen gewissen Ärger. Aber das sind einfach die Risiken, die wir eingehen beim Investieren. Das ist ja egal, ob wir in Immobilien investieren oder ob wir am Kapitalmarkt investieren. Die Rendite, die wir bekommen, die kriegen wir dafür, dass wir eben auch ein Risiko tragen. Hätten wir kein Risiko, hätten wir keine Rendite.
Was natürlich am Kapitalmarkt immer leichter ist, man bekommt sie schneller wieder los als eine Immobilie.
Ja, aber du hast auch trotzdem den Verlust im Zweifel.
Carsten hat schon gesagt, in Berlin erleben wir das ja, die Mieten explodieren durch die Decke, wie auch in allen großen Städten. Aber auch sozusagen immer dieser alte Satz, hätte man vor 10 Jahren noch ein ganzes Haus in manchen Teilen von Berlin bekommen. Was würdest du denn raten oder wie gehst du denn vor? Sagst du, du beschränkst dich wirklich so auf die Großstädte? Könntest du dir auch Speckgürtel vorstellen oder Universitätsstadt? Hast du Kriterien, nachdem du Städte auch auswählst? Jetzt unabhängig davon, okay, wie entwickelt sich die Bevölkerung, und ist es eher ein Gebiet, wo die Leute hinziehen? Wie entwickelt sich dort die Wirtschaft? Hast du da Kriterien, wo du vorgehst, oder bist du da offen und schaust dir da ganz konkret immer das Objekt an, das vielleicht für dich zur Auswahl steht?
Ja, also Schritt 1 ist tatsächlich immer die Standortwahl. Also bevor man anfängt, eine Wohnung zu suchen, sucht man sich eigentlich erst den Standort aus, weil es ist verdammt schwer, ich sag mal so, 10, 20 Städte gleichzeitig zu beobachten. Und diese Standortwahl, das ist einer der wichtigsten Schritte, den du machen kannst, wenn du dich entscheidest, in Immobilien zu investieren. Und ja, große Städte sind interessant, weil da hast du einfach eine brutale Zukunftssicherheit. Aber meistens kriegst du da die Rendite nicht so gut hin, weil einfach die Kaufpreise extrem überhitzt sind. Also ihr habt es ja gerade schon für Berlin beschrieben. München ist natürlich der absolute Worst Case. Ja, also da ist zwar furchtbar teuer zu mieten, aber noch viel teurer zu kaufen. Und deswegen würde ich einen Standort wählen, wo du einfach eine interessante Balance aus Mietpreis und Kaufpreis hast. Und umso weniger, umso kleiner der Ort, umso weniger da los ist, sage ich mal, umso besser ist tendenziell die Rendite. Aber du willst natürlich auch nicht irgendwo hingehen, irgendwo ins Nirgendwo. Weil dann sind wir halt wieder bei diesem Problem, was, wenn du keinen Mieter findest, was, wenn du Leerstand hast, was, wenn die Bevölkerung da langsam abwandert, wegstirbt, wie auch immer. Ich würde mich grundsätzlich immer so dran nähern, überleg dir ein paar Grundkriterien, die für dich diese Zukunftssicherheit ausmachen. Ja, also ich gucke zum Beispiel nach Universitäten, weil Universitäten heißt, da kommen junge Leute nach in die Stadt, da wird geforscht, da entstehen vielleicht neue Arbeitgeber. Arbeitgeber ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was sind denn an einem Standort für Arbeitgeber? Und bitte wählt einen Standort, der nicht komplett mit einem Arbeitgeber steht und fällt. Also ein Extrembeispiel für mich ist Wolfsburg mit VW. Und gerade jetzt geht es eben der Automobilindustrie nicht gut. Da hast du einfach ein krasses Klumpenrisiko. Ob Speckgürtel oder direkt in der Stadt, also wenn du dir eine wirklich große Stadt aussuchst, dann ist der Speckgürtel meistens auch noch super attraktiv. Wenn du jetzt einen kleineren Standort wählst, dann willst du natürlich ins Zentrum.
Ja. Hast du bei der Auswahl, was mich auch interessieren würde, gehst du sozusagen in fertige Immobilien oder würdest du dich an Bauprojekten auch beteiligen? Also sag mal, so, du hast jetzt eher vielleicht eine Altbauwohnung irgendwie in der Innenstadtlage irgendwie im Blick oder hast du dich auch schon mal herangetraut, tatsächlich an so einen Immobilienaufbau auch mitzuwirken?
Es war so ein bisschen ein fließender Prozess. Also was ich noch nicht gemacht habe, sind Neubauprojekte. Die ersten Wohnungen, die ich gekauft habe, da war eigentlich nichts zu machen. Da war auch schon ein Mieter drin. Da hast du mal so ein bisschen was ausgebessert oder so. Und dann kam das so fließend. Also dass dann die dritte Wohnung, die ich gekauft habe, das war die erste Wohnung, die ich wirklich renoviert habe. Da habe ich dann neuen Boden rein, im Badezimmer ein paar Sachen machen lassen, neue Küche und so Dinge. Und das wurde so stückchenweise mehr, je nachdem, welches Objekt dann kam. Ich glaube, das Objekt, wo ich bisher am meisten gemacht habe, das war die Wohnung Nummer 9. Da habe ich wirklich neue Böden, neue Türen, neue Elektrik, komplett Badezimmer auch mit Rohren und allem machen lassen, neue Küche. Also da habe ich so ziemlich alles angefasst, außer den Grundriss.
Ja, was mich interessieren würde, sagst du schon, dass 9 Wohnungen, wie viel hast du aktuell?
Aktuell 12.
12. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also stelle ich mir vor, du hast da wahnsinnig viel zu tun und hast du da Unterstützung oder wie? Du machst ja sehr vielseitig auch unterwegs. Wie viel Zeit würdest du sagen, investierst du in das Immobilienthema im Vergleich vielleicht zu Aktienanalysen, die du bei der Kapitalanlage machst?
Also ich bin ja am Kapitalmarkt von der Sorte super faul. Also ich bin ja wirklich so klassisch buy and hold. Das heißt, ich verwende wirklich gar keine Zeit auf Charts analysieren oder dergleichen. Mhm. Das heißt, Zeitaufwand für mein Depot geht gegen null. Die Immobilien sind deutlich zeitaufwendiger, aber ich erlebe das oft, dass die Leute überrascht sind, wie wenig es ist. Also ich höre oft so dieses, das muss ja ein Vollzeitjob sein. Nein, also das sind vielleicht 1 bis 2 Stunden in der Woche. Wohlgemerkt, das ist nicht gleich verteilt. Ja, also es gibt Phasen, da höre ich 3 Wochen oder 3 Monate von keinem einzigen Mieter was. Und dann hast du halt hier Mieterwechsel, da eine Renovierung und keine Ahnung. Es ist bedeutend weniger passives Einkommen. Das muss man fairerweise sagen. Wichtig ist aber auch zu verstehen, und ich glaube, da haben viele Anfänger gerade auch einen Denkfehler, du musst da nicht ständig hinfahren. Du musst das nicht alles selber machen. Also die Immobilien, die ich im Bestand habe, die kosten mich sehr wenig Zeit und ich fahre da eigentlich nicht hin. Ja, also wenn da irgendwas ist kaputt, die Klospülung tut nicht oder irgendwas ist, weiß ich nicht, regnet rein, dann meldet sich bei mir der Mieter und ich kriege da eine WhatsApp-Nachricht, vielleicht schon mit einem Video oder mit einem Foto und dann schicke ich das direkt weiter an den passenden Handwerker und der geht dann dahin und repariert das. Ich muss ja nicht selber hinfahren, um auch selber nochmal auf die Klospülung zu drücken, um zu bestätigen, dass es wirklich nicht geht. Und dann, also alles, was passiert, ist im Prinzip ein paar Minuten Aufwand. Es ist eine WhatsApp-Nachricht mittlerweile häufig. Manchmal ist es eine E-Mail, manchmal ist es ein Anruf, den ich dann tätige. In einer Viertelstunde bin ich normalerweise fertig. Und dann kommt irgendwie so 2 Wochen später eine Rechnung, die ich bezahle. Und in ganz vielen Fällen kann man die Kosten kann man generell von der Steuer absetzen. Und in vielen Fällen, gerade wenn es so kleine Reparaturen sind, dann kann man es sogar noch vollständig auf den Mieter umlegen.
Aber jetzt nochmal zur Standortwahl. Das heißt, weil du meinst, du fährst da nicht vorbei, aber irgendwie hast du trotzdem so einen Trieb dazu, dass du sagst, okay, das sollte jetzt irgendwie schon in meinem gewissen Kilometerumkreis um da sein, wo ich wohne? Oder bist du da deutschlandweit von Usedom bis Fürth unterwegs?
Nee, also ich habe schon einen Radius, den ich auch noch gut bewältigen kann. Also ich sag mal so, innerhalb von 1,5 Stunden Autofahrt komme ich da überall hin. Das ist aber weniger wichtig für den Moment, wo einem die Wohnungen gehören oder die Häuser. Das ist wichtig für die Akquise. Ja, weil das ist die Phase, in der das ist der deutlich zeitaufwendigere Teil. Und das ist da, wo du hinfahren musst, ja. Also du musst halt besichtigen gehen, dir vor Ort auch einen Eindruck von deinem Standort machen. Du kannst nicht einfach in irgendeiner Stadt irgendwas kaufen, wenn du die Stadt gar nicht kennst. Also musst du wirklich erstmal hinfahren und gucken, wie sieht's denn da aus und welche Viertel sind denn gut und wo bietet sich's denn an. Genau. Also für den Teil lohnt es sich gerade am Anfang, wenn man in einem Radius schaut, wo man einfach gut hinkommt. Ich weiß, dass viele auch sehr viel größere Investoren, für die wird das irgendwann irrelevant. Die haben dann überall in Deutschland ihre Helferchen, die dann für sie besichtigen gehen. Ich gehe noch selber besichtigen. Von daher ist für mich einfach ein strategischer Vorteil, wenn ich schnell vor Ort sein kann.
Ich hatte das ja damals so, ich hatte mir noch so eine Beraterin genommen, weil ich da tatsächlich sehr unsicher war, die dann mit mir nochmal da durchgegangen ist und auch so, die sich ein bisschen ausgekannt hat, ne? Das ist ja auch manchmal, weiß man nicht so genau, und die hat dann auch wirklich ein paar Sachen, da ich ja auch nicht mit so einem rationalen Denken, jetzt ist das hier mein Investment und Rendite, sondern auch so, ich war natürlich dann verliebt in die Wohnung und so, und dann die erste Liebe, da guckt man dann auch mal, da fällt einem auch mal die ein oder andere Sache nicht auf, so. Deshalb ist das, glaube ich, auch immer ganz gut. Und das ist ja auch sowieso, also alles, was Immobilien betrifft, mit auch gerade Bauen, da rechnet sich das für Leute tatsächlich im Nachhinein immer, wenn man sich noch einen externen dazu holt, weil man selber halt tatsächlich manche Sachen nicht so erkennt, die andere dann erkennen, ne?
Ja, also gerade wenn man am Anfang noch unsicher ist, es lohnt sich, jemand mitzunehmen, der vielleicht ein bisschen Sachverstand hat. Oder wenn die Objekte größer werden. Ich sage immer, es lohnt sich, auf die großen fünf zu gucken. Und zwar die Posten, die wirklich teuer werden. Weil ich sag mal so, jetzt irgendwie so ein bisschen den Boden, einen anderen Boden reinlegen, eine Wand streichen, das macht finanziell nicht so einen großen Unterschied. Das kann man mal eben machen. Das, wo es teuer wird, das ist typischerweise Badezimmer, wenn das gemacht werden muss. Elektrik, Fenster, Heizung und Dach. Das sind so die großen fünf Dinger, die wirklich teuer werden. Und auch die gucke ich, wenn ich...
Da muss ich aber ehrlich dazu sagen, aus eigener Erfahrung, Fassade würde ich auch noch mit dazu nehmen. Das hatten wir letztens hier, das war sehr, sehr teuer. Und man muss auch sagen, es gibt halt Sachen, die man unterschätzt, aber ich habe ja hier die Wohnung renovieren lassen und ich weiß noch, wie bei mir der Puls hochgegangen ist, als der Handwerker da meinte, dann versetzen wir hier die Heizung, dann tauschen wir deinen Heizkörper auf und dann setzen wir das ein bisschen weiter nach links. Das klang in meinen Ohren nach 10.000 Euro und war am Ende aber wirklich wenig Geld im Vergleich zu dem, was das alles gekostet hat. Also man hat einfach als hier Büromensch hat man da einfach wenig Gefühl für, ne? Das wie gesagt, da ist immer gut und man kennt, also es geht ja nicht darum, dass man immer jemand bezahlen muss. Ich habe das halt damals gemacht, weil das war auch so eine Person, die mitgesucht hat und so, weil ich Vollzeitjob das einfach nicht geschafft habe. Und man kennt ja immer jemanden, der irgendeine handwerkliche Ausbildung hat oder sonst irgendwas im Freundeskreis. So, also da geht's halt wirklich auch um gesunden Menschenverstand. Und wie gesagt, aber ratsam wäre es schon, nicht da einfach selber reinzulaufen und zu sagen, hey, weil vieles lässt sich halt schnell mal überstreichen und dann im Nachhinein stellt man fest, oh.
Ich würde auch behaupten, da gibt's immer noch einen großen Unterschied, ob du selber einziehst oder ob du vermietest. Weil wenn du selber einziehst, treffen dich die Dinge doppelt. Das eine ist, was kostet's? Diesen Schaden oder was es auch immer ist, zu beheben. Und das andere ist, wie sehr geht's dir auf die Nerven, ja? Wenn du jetzt mitten auf der Baustelle lebst, weil jetzt irgendwas, Wasserschaden, wie auch immer, ist ja total ätzend. Und da hast du als Vermieter halt den Vorteil, das trifft dich nicht. Also für mich ist, es gab ein Jahr, da hatte ich, glaube ich, 3 Wasserschäden. Und das klingt für die meisten nach absolutem Horror. Wirklich, jeder dieser 3 Wasserschäden war wieder maximal 15 Minuten telefonieren. Also Mieter gibt mir Bescheid, ich gebe der Hausverwaltung Bescheid. Diese Themen fallen dann auch in den Verantwortungsbereich der Hausverwaltung, was das ganze Gebäude betrifft. Hausverwaltung meldet es der Versicherung, die schicken jemand hin, der es A begutachtet und jemand hin, der es repariert. Und ich muss nicht mal was bezahlen, weil die Versicherung bezahlt und ich sitze nicht mal in der Wohnung mit dem Wasserschaden. Und da hast du so eine Distanz drin, die viele Dinge einfacher macht. Und das muss man sich aber auch erlauben dürfen, weil ich glaube, dass ganz viele Leute, wenn sie an das Thema Immobilien denken, also klar, ich spreche jetzt nicht vom Eigenheim, wo man einzieht, sondern von der vermieteten Immobilie, dass viele Leute denken, dass man da so komplett involviert sein muss. Nein, muss man nicht, ja. Also ich würde es ja auch nicht besser machen, wenn ich da hinfahre und auch nochmal die nasse Wand angucke. Ja, hat mein Mieter nichts von, habe ich nichts von.
Was noch ein guter Tipp ist in dem Zusammenhang, den man mir damals gesagt hat und den ich auch verfolgt habe, ist halt, sich die Protokolle von den Eigentümerversammlungen noch zeigen zu lassen, weil da werden diese Themen ja schon im Vorfeld gnadenlos oder unzensiert angesprochen und da kann man sich das dann sozusagen, kann man schon sehen, ob jetzt irgendwie ob da jetzt schon geplant ist, dass jetzt nächstes Jahr die Fassade gemacht wird oder so, wie viele Rücklagen es gibt und sowas.
Genau. Also üblicherweise lässt man sich zumindest von den letzten 3 Jahren die Protokolle der Versammlungen geben. Und diese großen Posten, die ich eben auch angesprochen habe, also Badezimmer ist dein privates Problem, weil es betrifft ja nur deine Wohnung, aber Dach, häufig auch die Fenster, Fassade. Das sind Dinge, die das ganze Haus betreffen und das kommt nicht von heute auf morgen. Also das wird dann wirklich über Jahre hinweg in dieser Eigentümerversammlung diskutiert und das kriegst du mit, wenn du kaufst und da ist was im Argen.
Ja, das kann ich bestätigen, das Thema, da sehr, sehr viel totgeredet werden, bevor da irgendwas passiert.
Aber ich merke schon, es ist ein Unterschied, ob man sich eine Wohnung kauft und der selbst drin wohnt. Da ist, glaube ich, noch mehr Emotionen mit drin. Und sozusagen, ich sehe wirklich eine Wohnung als Investmentchance und dann beschäftige ich mich natürlich mit der Lage und mit, was habe ich für Kosten, wie ist da die Struktur. Aber sich so emotional davon zu lösen, ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit und eine ganz gute Strategie, nehme ich auf jeden Fall aus dem Gespräch heute schon mal mit. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich finde das ganze Thema Immobilien total spannend, aber ich bin jetzt noch nicht so weit, zur Bank zu gehen und Kredit aufzunehmen, sondern ich sage, okay, ich will aber jetzt nicht nur alles immer in Aktien stecken oder vielleicht in Krypto oder in Rohstoffe, finde das Thema Immobilien ganz spannend. Es gibt ja sozusagen die Möglichkeiten, auch in Immobilien-ETFs zu investieren oder in sogenannte REITs oder in Immobilienfonds oder was ich ganz spannend finde, wie siehst du da so ein bisschen die Meinung? Es gibt ja auch manchmal so Immobilien-Crowd-Investings, wo er dann irgendwo, keine Ahnung, auf Sylt dann irgendwie eine Ferienanlage sich anteilig mit investieren kann. Würdest du da eher die Finger von lassen oder wenn jemand bei dir in die Beratung auch kommt, sagst du, also entweder fokussiere dich auf klassische Aktien-ETFs, also an Geldanlagen auf dem Kapitalmarkt und nimm das andere Teil dann tatsächlich, versuchst in eigene Immobilien zu investieren.
Ich sag mal so, wirklich Immobilien, physische Immobilien zu haben, ist wirklich nicht für jedermann. Also die Leute, mit denen ich arbeite, es gibt einige, für die das Thema Immobilien dann sehr spannend wird, die da richtig loslegen. Ich habe dieses Jahr jetzt auch schon einige Leute gehabt, die ihr erstes Objekt gekauft haben und es macht dann total Spaß, die dabei zu begleiten. Und ich habe aber auch schon Leute gehabt, denen habe ich wirklich aktiv abgeraten. Ich habe gesagt, bitte kauf keine Immobilie, weil das einfach ein Mensch war in dem Fall, wo ich gemerkt habe, der macht sich nicht glücklich, wenn der sich jetzt eine Immobilie kauft. Das hat ja auch so ein bisschen mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Und klar gibt es auch die Möglichkeit, über ETFs, über Immobilienfonds in Immobilien zu investieren. Leider gehen da ganz viele von diesen genialen Vorteilen verloren, die ich an Immobilien so toll finde. Also du hast eben nicht mehr den Fremdkapitalhebel, der einfach dich richtig krass beschleunigen kann im Vermögensaufbau. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, eben aktiv zu gestalten. Also das ist halt so der Vorteil. Ich kann bei meinen Immobilien entscheiden, wann renoviere ich da was, wann spreche ich vielleicht mal mit meinem Mieter über eine Mietanpassung. Also ich habe die Dinge wirklich in der Hand, kann es gestalten, je nachdem auch, wie ist gerade meine Einkommenssituation, wann kann ich von irgendwelchen Steuerabzügen profitieren. Ich kann den Wert meines Objektes heben. All diese Hebel gehen dir halt verloren, sobald du wieder in diese kapitalmarktgehandelten Produkte reingehst. Ja. Und dann hast du am Ende Produkte, die einfach bedeutend nischiger sind und ein bedeutend höheres Klumpenrisiko, als hättest du jetzt ein ETF weltweit auf den Aktienmarkt genommen. Ja, also das heißt nicht, dass man das nicht machen kann, so ein REIT zu kaufen oder ein Immobilien-ETF oder ein Fonds. Aber ich meine, kann ja jeder sogar mal machen, die Rendite vergleichen, die da so in den letzten Jahren bei rumgekommen ist. Und da fehlt halt der Fremdkapitalhebel und meistens fährst du dann mit den Aktien-ETFs ein Stück weit attraktiver von der Rendite und breiter diversifiziert.
Da muss ich jetzt kurz für Ben einspringen. Der ist ja dieser Dividenden-Junkie. Und da sind diese REITs, die haben natürlich den Vorteil, dass da die Unternehmen, die da drinnen sind, verpflichtet sind, Dividenden auszuschütten und man dann regelmäßig Dividenden bekommt. Ne? Also wenn das deine Strategie ist, dann sind das schon ganz, ganz gute Geschichten. Zumal die ja genau, wie du sagst oder ursprünglich gesagt hast, die sind dann ja auch mit Immobilien gedeckt, so, ne. Das ist ja nicht irgendeine Bude, die sagt, ja, wir programmieren jetzt hier einen Chatbot oder so, sondern die haben ja dann auch wirklich praktisch was in ihren Büchern stehen. Aber das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen. Ich wollte es nur mal für Ben, der jetzt bestimmt zuhört und sich denkt, was? Wollte ich das mal gesagt haben, ja.
Aber wenn ich darf, dann will ich da kurz einmal reinspringen. Stichwort Dividenden. Ich spinne den Gedanken mal weiter. Das ist halt auch ein großer Vorteil bei den Immobilien. Die Miete kommt auf dein Konto und du weißt, wann die kommt und du weißt, in welcher Höhe die kommt. Also du hast eine gigantische Planbarkeit. Klar, kann auch mal sein, einer zahlt nicht, aber es passiert extrem selten. Und das kann auch ich sagen als jemand, der jetzt von seiner finanziellen Freiheit lebt. Ja, also da ist auf der einen Seite mein Depot, was einfach im Wert schwankt, wo ich einfach eine gewisse Volatilität habe. Und dann kommen diese Mieten rein und es fühlt sich einfach an wie ein klassisches Angestelltengehalt. Ja, es kommt immer zum Monatswechsel, es kommt immer in definierter Höhe. Und das ist halt auch ein richtig cooles Gefühl, was viele Leute, die sich eben finanzielle Freiheit aufbauen wollen, ein Stück weit suchen, weil das dir eben so eine Planbarkeit und Sicherheit gibt.
Ja, und zu Dingen Planbarkeit und Sicherheit. Ich habe ja immer noch einen flotten Spruch hintenrum, der auf unsere Regierung abzielt. Das ist immer so das, was mir da so ein bisschen Angst macht, so, dass man gar nicht genau weiß, was da auf uns zukommt. Aber das lässt sich eben auch, es gibt einfach nichts, was risikofrei ist, ne? Und das gehört dann eben auch dazu. Und man bindet sich dann eben auch an etwas, was man nicht einfach auf der Börse sozusagen schnell wieder abstößt. Was mir jetzt auch gerade einfällt, weil ich direkt eigentlich zum Einstieg sagen wollte, ist noch ein bisschen Werbung machen für das Kapitalcafé. Wir hatten nämlich schon mal eine Serie, die hieß Alles außer Aktien, wo wir sozusagen alternative Anlageformen auch betrachtet haben. Das war vom Dinosaurierschädel bis zur Immobilie, war alles dabei. Und das ist unsere Folge 32 vom November letzten Jahres. Also falls jemand noch ein bisschen mehr in die Basics reingehen möchte, da sind wir tatsächlich so wie, da gehe ich zur Bank und so, das haben wir alles mal so einzeln besprochen, für die, die das interessiert. Damit würde ich sagen, vielen Dank, Mareike. Das hat uns auf jeden Fall irgendwie noch mehr Einblick gegeben in dein Portfolio und macht uns noch ein bisschen neidischer, wie stabil du da aufgestellt bist. Aber ja, da kann ja jeder dran arbeiten für sich. Also mich hat es nochmal sozusagen mehr in das Thema Mieten, Vermieten reingebracht auch diese, ich muss immer so ein bisschen die Ängste anführen, auch wenn ich weiß, dass dieses ganze Mietnomaden-Thema halt größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Aber ich finde es total spannend und es ist, wie du schon gesagt hast, es ist halt so ein konstanter Aufbau der wie Dividenden, wo das immer wieder wiederkommt und kein Konzern-CEO entscheidet, welche Dividende da jetzt ausgezahlt wird, sondern du entscheidest, welche Miete reinkommt.
Und ich kann auch nur mitgeben, also ich kenne das Gefühl, dass Immobilien überwältigend wirken können. Also ich war vor einigen Jahren eben auch der Mensch, der sich ganz schwer getan hat, da den Einstieg zu finden. Und es funktioniert aber, wenn man sich da ein bisschen die Zeit gibt, die notwendigen Basics im Hintergrund zu lernen, es ist keine Raketenwissenschaft. Und als ich dann meine erste, beziehungsweise die ersten zwei mehr oder weniger gleichzeitig gekauft habe, dann ist ein richtiger Knoten geplatzt. Und dann hatte ich die ersten 11 Immobilien in unter 3 Jahren und fühle mich mittlerweile sehr wohl damit, obwohl ich am Anfang echt schlaflose Nächte hatte. Genau, und ich habe jetzt auch schon einige Leute begleitet, die dachten, oh, Immobilien, ich kann das nicht oder das ist nichts für mich. Und jetzt sind die total verliebt in Immobilien und sind da richtig fleißig unterwegs. Also jeder, der jetzt zuhört und denkt, ich bin mir nicht so sicher, gibt dem Thema mal eine Chance und glaubt an euch. Also das ist wie alles andere, es ist total lernbar und meiner Meinung nach für jedermann lernbar.
Genau, und was ich auch sagen muss, ist bei Immobilien auf jeden Fall da, oder überhaupt in der Anlage, aber Immobilien noch extremer, Geduld mitbringen. Ne? Also, dass man sich wirklich anguckt, okay, was passt und damit beschäftigt und dann, wenn vielleicht nicht da in der Gegend, wo du jetzt gedacht hast, eine Immobilie frei ist, dann bringst du vielleicht ein bisschen Geduld mit. Manche Gegenden sind ja wirklich extrem. Also da auf jeden Fall nichts überhetzen, wie sagt man, Mist. Aber ihr wisst, was ich meine. Überstürzen. Von daher, Geduld gehört auch dazu und halt die Emotionen sehr raushalten.
Ja, das ist auch ein schönes Ende. Mareike, vielen Dank, dass du da warst. Mir hast du wirklich auf jeden Fall ein paar so Vorbehalte, die ich immer so ein bisschen hatte, oder so ein bisschen die Angst auch auf jeden Fall genommen, sich dem Thema mal zu nähern. Ich glaube, so viel geht es auch vielen Hörerinnen und Hörern. Also deswegen gerne wieder einschalten beim Kapitalcafé und wir hoffen, dass du auch wieder bald bei uns zu Gast bist im Kapitalcafé. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Thank you.